Auch wenn man im Vergleich zum letzten Sonntag 5 Verse unterschlagen hat, ich sage jetzt nicht, dass es eine Hausaufgabe für Sie ist, fängt der Text heute an mit etwas, was wir Menschen wunderbar können. In der Sprache der Bibel murren, nörgeln, quengeln, lästern. Wenn was nicht passt, dann rede ich drüber, und zwar bis die Sonne untergeht oder wieder aufgeht, je nachdem. Es ist ja kaum ein Kaffeekränzchen oder ein Stammtisch denkbar, wo man nicht sich das Maul zerreißt über die, die gerade nicht da sind. Interessanterweise hat sich das Volk Israel das Murren sogar am Anfang der Wüstenwanderung ein ganzes Jahr lang auskosten lassen, mit dem bekannten Ergebnis. Die Strafe für Murrerei liegt bei ganzen 40 Jahren Wüste, bis keiner mehr überlebt. So schlimm ist es heute nicht, wenn die Jünger murren über das, was Jesus da sagt. Obwohl es ja auch im Epheserbrief einen klaren Hinweis dazu gab: Jede Art von Lästerung verbannt aus eurer Mitte. Lästert nicht. Schwierige Übung, dann würden wir im Regelfall ganz still miteinander zusammensitzen, wenn wir nicht lästern dürfen. Der Text hat noch viel größere Herausforderungen am Ende. Ist es Ihnen aufgefallen? Da steht was Ungeheuerliches. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das ist ja evidentermaßen falsch, oder? Ich habe die Woche 3 Leute beerdigt. Und ich kenne auch sehr fromme Menschen, die jeden Tag zur Eucharistie gehen und trotzdem sterben sie. Wie ist das jetzt zu verstehen? Hat der Evangelist einen Fehler gemacht? Hat die Redaktion geschlafen, diesen Satz zu streichen? Oder was bedeutet das? Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Sie müssen ja heute auch Ihrem Ehepartner, Ihren Familienmitgliedern, Ihren Kindern, Ihren Kollegen irgendwie erklären, was dieses Christending eigentlich meint. Schlafen geht heute nicht mehr. Nachdem es meine letzte eucharistische Predigt ist in dieser Serie, die 3., möchte ich Sie zum Zentrum führen, was ganz und gar nicht unumstritten ist zurzeit. Es geht um das, was Jesus mit der Dankfeier macht. Ich habe Ihnen ja 2-mal erklärt, die Eucharistie ist kein Sättigungsmahl. Es ist das, was sich anschließt. Wenn alles weggeputzt ist, dann gibt es noch ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wein und man macht das Dankgebet, die Beraka. Auf Griechisch heißt das dann Eucharistein. Eine Dankfeier am Ende. Jesus wertet sie um. Er benutzt etwas schon Vorhandenes und füllt es mit etwas ganz anderem. Sie kennen es alle aus den sogenannten Einsetzungsworten im Hochgebet. Mein Leib, der für euch hingegeben wird, mein Blut zur Vergebung der Sünden. Mein Leib wird hingegeben, mein Blut dient zur Sündenvergebung. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Sie wissen, der Opferkult gehört in der Antike überall und immer dazu. Es wird ständig geopfert. Ob ein Trankopfer, ein Schwingopfer, ein Getreideopfer, ein Brandopfer, ein Ganzopfer, verschiedenste Formen des Opfers. Es fängt an mit Kain und Abel, mit bekanntem Ausgang. Der Tempel in Jerusalem war sozusagen ein dauernder Motor der Religiosität Israels, wo permanent geopfert wurde, Tag und Nacht, nonstop. Der Motor dieser Religion. Blutige Opferrituale. Bis dann dieser Jesus kommt, der das Opfer auf sich bezieht und mit dem ein für alle Mal der Opferbetrieb zu einem Ende gekommen ist. So steht es im Hebräerbrief. Ein für alle Mal hat er das Sühnopfer geleistet, so wie es im Gottesknechtslied, im Propheten Jesaja verheißen ist. Und dann ist Schluss mit blutigen Opfern. Ein Christ kann nicht mehr opfern. Vielleicht, wenn sie mit anderen Menschen anderer Religion zusammenkommen, werden sie feststellen, dass man das noch tut. Beispielsweise gibt es ja mittlerweile nicht nur bei IKEA diese schönen Buddha-Statuen, wozu meistens ja auch ein Speise- und Trankopfer gehört. Jesus hat das Opfer ein für alle Mal vollzogen. Was ich jetzt tun muss, ist viel schwieriger, als dass ich einfach ein paar Tröpfchen Wein hier, ein paar Körnchen Getreide dorthin stelle. Was ich tun soll, ist, dieses Sühnopfer Jesu Christi auf mich anzuwenden, es anzunehmen. Das klingt leichter, als es ist. Im Evangelium wurde es angedeutet, niemand kann zum Sohn kommen, wenn ihn nicht der Vater zu ihm führt. Vers 44. Keiner kann Jesus finden, wenn nicht der Vater, Gott Vater, hilft dabei. Also auch die Annahme dieses Opfers ist eine Sache, die vermittelt werden will durch Gnade, die ich nicht machen kann. Was passiert, wenn ein Katholik das Opfer annimmt und durch die Kommunion es mitvollzieht? Es gäbe viele Dinge, viele Wirkungen der Eucharistie. Ich habe nur begrenzt Zeit. Hinterher gibt es ja ein Orgelkonzert, deswegen beschränke ich mich auf weniges. Das eine ist die Vergebung der lässlichen Sünden. Auch das ist mal ein Thema für eine andere Predigt. Was ist Sünde? Der Begriff gilt ja heute im Prinzip nur noch für Kuchen oder für Nicht-Sport-Machen. Sünde meint die Entfernung von Gott, die ich selbst nicht überbrücken kann. Nur er kann diese Distanz wieder wegnehmen. Es gibt schwere Sünden. Klassischerweise war das früher Mord, Ehebruch, Blasphemie, die in der sakramentalen Beichte vergeben werden. In der Heiligen Messe ist eben auch dieses Vergebungsopfer Christi gegenwärtig. Und es gibt ganze drei Punkte in der Heiligen Messe, an denen ihnen Sünden vergeben werden. Wissen Sie das? Dreimal. Am Anfang ist klar, am Kyrie mit der Vergebungsbitte. Das zweite Mal ist beim Hören des Evangeliums. Auf Latein heißt der Satz, per evangelica dicta delianto nostra delicta, durch dein heiliges Evangelium nimm weg unsere Schuld. Und ein drittes Mal werden Sünden vergeben im Empfang der Kommunion. Die Kirche sagt nicht, dass das eine mehr als das andere ist. Also auch das Hören und Aufnehmen des Evangeliums ist ein Akt der Reinigung, in denen ihnen Gott wieder näher kommt, selbstverständlich. Das andere ist noch viel komplizierter. Aber dem Evangelisten ist es wert, fünfmal in dieser Stelle davon zu reden. Fünfmal taucht im sechsten Kapitel auf das ewige Leben. Und das ist eine schwierige Sache für Katholiken, denke ich. Weil sie alle wissen, das biologische Leben hat sein Ende. Mit dem ersten Atemzug beginnt das Programm meines Sterbens. Das wussten die Frauen am Grab vor 2000 Jahren genauso gut wie ich. Genauso wie die Eltern der Tochter des Jairus, die gelacht haben, als Jesus sagte, sie schläft nur. Man wusste sehr wohl Bescheid über das, was ein biologischer Tod ist. Trotzdem haben auch Menschen ein Gefühl dafür, dass wir mehr als Materie sind, dass geistige Beziehungen bestehen. Wenn ich mit Menschen zusammentreffe, die in einer Trauerphase stecken, dann kommt es nicht selten vor, dass der Verstorbene viel präsenter ist, als er es bisher war. Bei Filmstars, Popstars, wie auch immer, ist das erst recht so, wenn man sich die Filme anguckt, die Videoclips, die Konzerte. Man spürt, das Fluidum ist noch da, die Magie entsteht immer noch. Wie kann dieser Mensch tot sein? Ist das wirklich möglich? Ewiges Leben. Ewiges Leben durch die Annahme eines Sühnopfers wenn ich davon ausgehe, dass die Sünde zum Tod führt und die Beziehung zu Gott zum Leben. Ich will Sie in diesem Ungefähren entlassen, aber einen eucharistischen Zeugen möchte ich doch noch ins Feld führen. In meinem Glaubensweg waren diese Glaubenszeugen enorm wichtig, deswegen vermute ich, dass das Ihnen nicht anders geht. Es gibt nämlich das Phänomen der nahrungslosen Heiligen. Heilige, die nichts essen und nichts trinken, die nichts zu sich nehmen außer der Eucharistie. Eine der am besten untersuchtesten Fälle ist die Resel von Konnersreuth gewesen. Die hat nämlich ihre Nahrungslosigkeit zur Zeit des Dritten Reichs gehabt. Und seien Sie sicher, die Ärzte der Nazis hätten jeden Betrug aufgedeckt, wenn es denn da einen gäbe. Genauso ein Jahrhundert früher mit der Anna Katharina Emmerich. Und auch beim Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von der Flü war das so, dass man sehr genau hingeguckt hat, was denn da ist. Da gab es dann ein paar Wochen lang Tag und Nacht Wachen bei ihm, um zu schauen, ob er nicht doch irgendwann mal etwas isst und etwas trinkt. Nikolaus von der Flü, ein angesehener Ratsherr, der 50 Jahre lang seinen großen Hof betrieben hat, über 10 Kinder bekommen, politisch etwas zu sagen hatte, rutschte immer tiefer in eine Mystik hinein, bis seine Frau sagte, jetzt geh bitte endlich, ich komme schon alleine klar. Er ging auf seine Wanderschaft, die nicht sehr lange dauerte, und landete am Ende nicht weit weg von seinem Hof in der Schlucht, in der Ranft. 50 war er, 70 ist er geworden, bis er gestorben ist. Die 20 Jahre lebte er nahrungslos, nur von der Eucharistie. Er wäre einer unter vielen, denen das so ginge. Das Erstaunliche an ihm ist, dass man seine Knochen, sein Skelett untersucht hat und feststellte mit modernen forensischen Methoden, dass der Knochenbau sich nicht mehr verändert hat nach seinem 50. Geburtstag. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. So eine Kleinigkeit wie ein Mensch, der biologisch nicht mehr altert, kann für moderne kritische Menschen ein kleiner Einblick sein. Wie es Ihnen noch immer geht, wenn Sie zur Eucharistiefeier gehen, wenn Sie die Eucharistie empfangen, dann treten Sie immer ein in das Sühnopfer Jesu Christi und wenden es auf sich an. Es ist immer das Ganze. Eucharistie ist alles, nicht nur ein Teilaspekt. Deswegen stimmt auch der Satz im Vers 45 heute, alle werden Schüler Gottes genannt werden, weil mit der Eucharistie, liebe Schwestern und Brüder, da kommen sie nie an ein Ende.